Ketzer-Podcast, hallo?
Guten Tag, mein Name ist Hubertus Heil. Ich bin der Beauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften in der SPD.
Ach, Sie sind Sozialdemokrat. Dann verraten Sie mir doch mal, was Sie wollen.
Haha, sehr witzig. Ich bringe gleich Unheil über Sie, wenn Sie so weitermachen. Na gut, ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na, dann schießen Sie mal los.
Ich wünsche mir eine lautere Kirche, die nicht zu gesamtgesellschaftlichen Debatten schweigt.
Aha. Und warum wünschen Sie sich das?
Da kommen Sie nie drauf.
Das fürchte ich auch. Also, warum wünschen Sie sich eine lautere Kirche?
Achtung, jetzt kommt's. Eine stumme Kirche ist eine dumme Kirche.
Also, da haben Sie recht. Da stimme ich Ihnen zu. Eine stumme Kirche ist eine dumme Kirche.
Schachmatt, Ketzer.
Aber, Herr Heil?
Ja?
Eine laute Kirche ist doch auch eine dumme Kirche.
Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn Dück und ich begrüße meine tapferen Mitketzer Christian. Hallo Christian.
Dring, dring, ich bin das Telefon.
Viktor, hallo Viktor.
Es möge Unheil über euch kommen.
Und Matthias, hallo Matthias.
Hallo.
Unsere Themen heute, da haben wir eine ganze Menge zu bieten. Zuerst vom Matthias, ist der Papst ein Betrüger? Ach guck mal, der Titel kommt mir bekannt vor. Es geht praktisch um ein Kriegsgebet des amerikanischen Ministers für, man weiß gar nicht für was, für Krieg oder Militär und
Alkohol.
Alkohol, ja, und die Entgegnung von Papst Leo darauf. Dann haben wir Neuigkeiten aus dem Saarland. Dort regiert Gott wieder sein Gottesvolk. Und dort wurde die Verfassung geändert und da müsste man natürlich genau hinter die Kulissen schauen. So, das ist also der Plan, der Heilsplan sozusagen. Kommen wir aber zuerst zum dummen Anruf. Matthias, du hattest dir den dummen Anruf ausgesucht. Führ uns mal ein.
Mit der Formulierung, eine stumme Kirche ist eine dumme Kirche, hat sich Hubertus Heil natürlich bei uns quasi beworben und ganz vorne eingereiht in der Warteschlange für den dummen Anruf. Hubertus Heil ist also der Beauftragte für Kirchen- und Religionsgemeinschaften in der SPD. Und da war vor einiger Zeit am 17. April war das Forum Politik und Kirche, oder die haben da eine Veranstaltung gehabt. Und da wurden also Dinge besprochen, wo ich dachte, da können wir diesen dummen Spruch als Aufhänger nehmen und dann auch noch darüber sprechen, was die da gesagt haben. Wir können ja vielleicht erst kurz Heils Aussage abhaken. Was haltet ihr von Heils Wunsch nach einer lauteren Kirche, die nicht zu gesamtgesellschaftlichen Debatten schweigt?
Also ich kann das nachvollziehen, dass er, wenn er die Kirche gut findet und wenn er auch Christ ist, ne, dass er will, dass das eine starke Stimme ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich offensichtlich, dass die Kirchen da auch jetzt irgendwie nicht viel Sinnvolles beizutragen haben. Insofern erhoffe ich mir davon nicht viel Neues oder Gutes.
Traditionell sind die Kirchen ja der Gegner der Sozialdemokratie gewesen. Das heißt, eigentlich müsste er in seinem komischen Gremium, in dem er sitzt, dafür sorgen, dass die Kirchen eingehegt werden und deren Übergriffe begrenzt werden und der säkulare Staat gefördert werden. Aber was er macht, ist genau das Gegenteil. Er versucht, dem Kirchenkadaver noch Leben einzuhauchen, indem er in den Arsch kriecht. Und das geht einfach nicht. Das ist einfach insofern auch nicht, weil der Kirchenkadaver schon am Vermodern ist und das Ganze sehr, sehr unappetitlich ist, was er hier macht. Insofern seine Aufforderung an die sterbenden und verschwindenden Teil der organisierten Religion in Deutschland doch mäßig mehr zu äußern, ist in zweierlei Hinsicht falsch. Er verrät die Sozialdemokratie, aber das ist ja Tradition in der Sozialdemokratie, sich selbst zu verraten, siehe Eingangsscherz. Und auf der anderen Seite, es ist zweck- und fruchtlos. Sie werden sich vielleicht äußern, und das machen sie auch die ganze Zeit, aber sie werden im gesellschaftlichen Diskurs immer weniger beachtet.
Leute in der Kirche, die haben natürlich dieselbe Redefreiheit wie alle anderen. Die dürfen sich da auch zu gesamtgesellschaftlichen Debatten melden. Es steht dem Herrn Heil auch zu, seine Glaubensgenossen dazu aufzufordern, klar. Nur diese Begründung, warum, die ist ja sowas von dämlich. Also das ist ja selbst für einen Politiker schon echt unlustig mit so einem doppelten Wortwitz. Ne? Also einmal hier mit eine stumme Kirche ist eine dumme Kirche, aber das ist mir gerade eben erst beim Vorlesen überhaupt aufgefallen. Da ist ja noch ein Wortwitz drin, nämlich das Gegenteil von stumm ist ja lauter. Schenkelklopfer.
Er tut ja so, als ob die Kirchen sich jetzt nicht ständig laut zu Wort melden würden und in gesamtgesellschaftlichen Debatten sich zu Wort melden. Also wovon spricht er hier? Gibt es irgendeine gesamtgesellschaftliche Debatte, wo die Kirchen sich noch nicht eingemischt hätten oder so, sagen wir mal, aufgedrängt hätten? Fällt euch da irgendwas ein? Also der Typ, der ist doch geisteskrank. Ja, man muss doch mal, es ist wieder so ein typischer Satz, wo die irgendwelchen Scheiß sagen, ohne mal eine Minute drüber nachzudenken, ob das Sinn macht, was die sagen.
Moment mal, aber sie schweigt schon zum Missbrauch, die Kirche, ne?
Ja, gut, okay. Also, das stimmt. Also wir, bitte, für die wie heißt das, Annalen, wir haben heute Herrn Heil zweimal zugestimmt.
Wenn eine stumme Kirche eine dumme Kirche ist, heißt das nicht, dass eine laute Kirche schlau wäre. Typisch falsch invertierte Implikation. Weil religiöse Leute es leider nicht so mit der Logik haben, nicht wahr?
Ja, religiös und Politiker. Also ich will jetzt keine allgemeine Politikerschelte betreiben, aber wir werden gleich noch sehen, die ganzen Gestalten, die da versammelt waren, haben sich ja auch darüber Gedanken gemacht, warum denn die Bevölkerung bloß das Vertrauen in die Politik verliert. Und ja, solche Pumuckl-Methoden, ne, was sich reimt, das ist gut, die tragen vielleicht auch dazu bei, ne? Wer weiß.
Es ist ja nicht die Lautstärke, die wichtig ist in so einer gesellschaftlichen Debatte. Man muss natürlich gehört werden, ne? Aber Schreihälse haben wir nun wirklich genug. Sondern es geht um das Gewicht des Arguments. Und dass etwas Gutes daraus wird, dass alle sich anschließen können, weil sie das einsehen. Ne? Weil sie sagen, ja, das ist eine gute Idee. Ja? Das heißt also, es geht im Schluss darum, was man erreichen will. Und sie wollen ja nicht erreichen, dass sie heiser sind, sondern dass sie die Gesellschaft gestalten, dass sie Einfluss gewinnen. Und den Einfluss, den muss man sich verdienen. Die Politiker, die Parteien, auch die SPD, muss sich den Einfluss verdienen. Und die Kirchen, die haben diesen Einfluss nicht mehr in dem Maße, wie sie ihn früher hatte. Sie verliert ihn aus gutem Grund. Und diese Gründe, die sind ja für den Politiker auch sehr wichtig, weil die Kirchen haben ja ein Problem mit Grundrechten, mit Gleichberechtigung, mit unseren säkularen, humanistischen Werten, mit den Werten des Grundgesetzes. Und da muss ich sagen, hätte ich dann schon ein Problem zu sagen, jawohl, super, laut, bitte hier noch mehr. Das finde ich, da müssten die Kirchen erstmal sich reformieren und diesen Werten entsprechen. Und dann kann man ihnen wieder zuhören, aber so will ich das gar nicht hören, was die zu sagen haben.
Und wir würden uns ja auch wünschen, gerade mit unseren weltanschaulichen Argumenten, von denen wir überzeugt sind, dass die richtig sind und überzeugend, dass sie aber zu wenig Gehör finden. Ne, da würden wir uns jetzt wünschen, dass wir genauso, sagen wir, da uns beitragen können wie die Kirchen. Nur was Herr Heil wahrscheinlich als Politiker auch wahrnimmt, ist, dass eben nicht das beste Argument die Aufmerksamkeit bekommt, sondern der lauteste Schreihals. Von daher glaubt er vielleicht, dass ihr mehr Aufmerksamkeit zuteil wird, wenn sie laut ist. Aber das deutet für mich darauf hin, dass er jetzt versucht, dem so nachzueifern, dass er als Politiker denkt, ich muss irgendwie laut sein, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Und vielleicht ist ja der Grund dafür, dass das Vertrauen auch in die Politik verloren geht, dass die Politiker dann alle dieser Versuchung nachgeben, auch so laut und so Bierzelt oder Stammtischpolitik oder Parolen zu dreschen, anstatt vernünftige Sachen zu machen. Und dann könnte er sich mal überlegen, ob man vielleicht dann doch wieder mit Vernunft vorgehen sollte.
Aber Matthias, das hat er ja jetzt gesagt, bei diesem sogenannten Forum Politik und Kirche.
Ja.
Kannst du uns da nochmal kurz auf den neuesten Stand bringen? Was ist das nochmal?
Das Forum Kirche und Politik ist eine zentrale Dialogplattform an der Schnittstelle zwischen organisierter Religion und sozialdemokratischer Parlamentsarbeit. Es wird gemeinsam von der SPD-Bundestagsfraktion und dem Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD, in Klammern AKC, getragen. Das Hauptziel ist der Gedankenaustausch über ethische und gesellschaftspolitische Grundsatzfragen. Man versucht, christliche Impulse für die praktische Politik fruchtbar zu machen und gleichzeitig die Positionen der SPD gegenüber den Kirchen zu erläutern. Für die SPD ist das Forum ein Weg, die traditionelle Verbindung zwischen der Arbeiterbewegung und der religiös motivierten Sozialethik, in Klammern religiöser Sozialismus, lebendig zu halten. Es dient dazu, Räume für Nuancen zu schaffen, die im harten parlamentarischen Alltag oft untergehen. Die Ergebnisse fließen oft in Positionspapiere des AKC oder in die parlamentarische Arbeit der Fraktion ein.
Also das ist praktisch das, was Google Gemini dazu sagt, ja, was das sein, ja, soll. Ne? Also nicht, dass man jetzt denkt, Matthias ist dieser Meinung. Ne? Also das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich. Gleich der zweite Satz. Es wird gemeinsam getragen von wem? Von der SPD-Bundesfraktion. Also die Bundesfraktionen sind alle die Abgeordneten, die im Bundestag für die SPD drin sitzen. Das ist die Bundestagsfraktion und dem Arbeitskreis Christinnen und Christen in der SPD. Also so eine Art christlicher Unterclub der SPD. Ich finde das irgendwie zu viel, das ist mir too much, weil ja letztlich die Kirchen kontrolliert werden sollen von der Politik. Das heißt also, das Verhältnis ist schon wichtig. Ne? Die Politik hat das Primat und die Kirchen müssen sich da unterordnen. Und jetzt wird da aber wieder so gemauschelt, dass es da so partnerschaftlich ist und man tauscht sich aus und hinter den Kulissen und ihr wollt uns doch nicht wirklich die Staatsleistungen streichen, überlegt das nochmal und so. Nein, das wollen wir nicht und so. Ne? Das ist schon irgendwie, finde ich, too much.
Und vor allem ist ja die Frage, die Kirchenkritiker und Leute, die versuchen, den säkularen Staat zu etablieren, endlich in Deutschland, die Trennung herbeizuführen und diese Zahlung einzustellen, wo haben die ihre Schnittstelle in der SPD? Die SPD ist ja anscheinend unterwandert, weil früher war ja die SPD ja quasi per se kirchenkritisch, weil die im 19. Jahrhundert die Katholiken ihre eigene Partei hatten. Jetzt brauchen die Katholiken nicht mehr ihre eigene Partei, weil sie praktisch alle Parteien haben außer den Linken, in denen sie quasi dann so ferngesteuert ihre kirchenpolitischen Aktionen durchsetzen können. Und deswegen gucken wir irgendwie in die Röhre. Wir haben überhaupt niemanden mehr in den Parteien, die, sagen wir mal, außerhalb der Linken sind. Die Linken sind jetzt auch nicht so toll, wie hatten ja den Giese letztes Mal, die dafür sorgen, dass wir endlich mal ein vernünftiges Staatsorganisation kriegen.
Also da gab es vor ein paar Jahren mal so einen Vorstoß, dass da so eine Arbeitsgruppe für Atheisten in der SPD eingerichtet werden sollte. Und das wurde dann, glaube ich, von oben einfach
Herr
gesagt,
Lars Klingbeil. Herr Lars Klingbeil war das, ne? Kennt ihr den Namen noch?
Ich erinnere mich so dumm. Auf jeden Fall wurde von oben irgendwie entschieden, nein, machen wir nicht. Und dann gab es da einen ziemlichen Aufschrei und dann haben sie dann irgendwie ein paar Tage später gesagt, ja gut, dann machen wir es doch. Und seitdem hat man aber auch nichts mehr davon gehört.
Das sehen wir ja, sage ich ja immer. Das deutsche Staatskirchenrecht, das ist genau das, was rauskommt, wenn christliche Politiker jahrzehntelang mit christlichen Kirchenfunktionären küngeln. Ja, dann kommt genau das raus und das ist auch nicht anders zu erwarten. Und gerade deshalb müsste man dem eigentlich Einhalt gebieten.
Sollen wir mal durch die verschiedenen Behauptungen gehen, die jetzt der Heil ausgeworfen hat in diesem Gespräch?
Ja, also der Grund, warum ich das Ganze interessant fand, jetzt nicht wegen einem dummen Spruch, sondern weil es wird natürlich mal versucht, jetzt, wenn die Leute nicht mehr glauben, ja, dann wird jetzt versucht, die Kirchen auf andere Weise irgendwie eine Relevanz anzudichten. Ja, die tun ja so viel für die Gesellschaft und für Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und so weiter, kennt er ja. Ne? Und ich meine, genau darum ging es hier auch. Da habe ich jetzt das Thema Glaube oder wir glauben jetzt, dass Jesus irgendwie wie auferstanden ist, davon habe ich gar nichts gefunden. Und hier ist schon die Einladung zu dieser Veranstaltung, die habe ich gefunden. Die will ich euch mal vorlesen, weil die ist schon ganz aufschlussreich. Vertrauen ist das unsichtbare Fundament, auf dem Demokratie, Kirche und Gesellschaft ruhen. Doch in einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen gerät dieses Fundament zunehmend unter Druck. Vertrauen in politische Institutionen, gesellschaftliche Organisationen und auch in die Kirchen ist für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit mehr. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Orientierung, Verlässlichkeit und Orten des offenen Dialogs. Gerade deshalb sind Räume wichtig, in denen Politik, Kirchen und Zivilgesellschaft miteinander ins Gespräch kommen. Religiöse Gemeinschaften und kirchliche Akteure leisten wichtige Beiträge für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für ethische Orientierung und für solidarisches Engagement. Zeitgleich stehen auch sie vor großen Herausforderungen und Veränderungen. Das Forum Kirche und Politik 2026 widmet sich daher der Frage Vertrauen. Was können wir noch glauben? Gemeinsam wollen wir diskutieren, wo Vertrauen verloren gegangen ist, welche Ursachen dahinter stehen und wo neue Formen von Vertrauen entstehen können. Und ja, schauen wir uns mal die Behauptung an. Hubertus Heil meint, trotz der zunehmenden Säkularisierung in Deutschland komme den Kirchen eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe zu. Was haltet ihr davon?
Vertrauen ist ein guter Witz bei der Kirche. Das haben doch Umfragen auch ergeben, dass es kaum jemanden gibt, dem die Menschen so sehr misstrauen wie der Kirche. Und die haben ja auch alles dafür getan, dass man ihnen nicht vertrauen kann. Seit 2010 wissen wir von dem Missbrauch. Was haben die da bisher aufgeklärt? Herzlich wenig. Aber da fällt mir auch auf, Vertrauen ist ja da so ein neues Stichwort, womit sie das Wort Glauben umschiffen. Die sprechen heute von Vertrauen, wenn sie eigentlich Glauben meinen, weil man das nicht so begründen muss. Da werden Leute sich eher drauf einlassen, als wenn du denen sagst, ja, glaub doch hier mal an sprechende Schlangen und sprechende Esel und Riesen und Einhörner und ja, und von wegen offener Dialog, auch ein guter Witz. Zeig mir mal einen Pastor, der einen offenen Dialog zulassen würde, zum Beispiel zur Frage, ob Maria eine Jungfrau war. Ja, also wenn der da auch nur die entfernteste Möglichkeit für akzeptieren würde, wäre der sofort seinen Job los.
Ich sehe auch ein Problem in der Kommunikation innerhalb der Kirche. Also gehen wir mal 200 Jahre zurück. Wie haben Kirchen funktioniert? Nun, das waren halt die Gottesdienste, in denen alle sich versammelt haben. Und das war auch Pflicht, dorthin zu gehen. Wer nicht, wurde quasi an den Rand gedrängt und rausgeworfen, im besten Fall. Und das hat sich ja fundamental geändert. In Wirklichkeit gibt es ja keinen innerkirchlichen Dialog mehr, selbst unter den Mitgliedern, denn die Leute gehen einfach nicht in die Gottesdienste. Die Leute engagieren sich auch nicht in der Kirche. Das ist eigentlich kein relevanter Club mehr, in dem irgendwas noch ausgetauscht wird an Ideen. Das sind so kleine Minderheiten, die in die Kirche gehen, so im einstelligen Prozentbereich unter den Mitgliedern. Man kann es eigentlich noch mit dem ADAC vergleichen. Man ist im ADAC drin, da gibt es vielleicht noch einen Schutzbrief. Die Kirche hat auch einen Schutzbrief, nämlich dass man in den Himmel kommt. Ne? Der wird ja nicht eingelöst, aber dafür zahlen die dann auch, dass man sagt, ich komme auf alle Fälle in den Himmel. Aber es gibt keine Kommunikation. Es gibt kein Forum, in dem dann Ideen ausgetauscht werden. Es gibt kein Gottesdienst, wo die Leute sich treffen, sondern das ist einfach nur etwas, was auf dem Zettel ist, wie eine Versicherung. Und dann gibt es natürlich die Funktionäre auf der anderen Seite, die untereinander quasi sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, was für einen wichtigen Beitrag für sie, für die Gesellschaft sammeln. Wobei die bei den Katholiken noch nicht mehr demokratisch legitimiert sind. Und bei den Evangelischen halt ja, auch nur von einer kleinen Minderheit gewählt werden, wenn überhaupt. Und das ist, insofern sind die gesellschaftlich für den Dialog völlig irrelevant geworden und bedienen nur noch eine kleine Minderheit. Wir können eigentlich froh sein, dass diese kleine Minderheit, die sie bedienen, sie noch nicht dahingegen radikalisiert haben, dass sie anfangen, auf großer Ebene gegen Abtreibung oder gegen Demokratie zu wettern, was ja auch noch etwas ist, was durchaus denkbar ist. Insofern frage ich mich natürlich, warum die SPD hier versucht, mit denen in Dialog zu treffen und denen sagen, hier, wir vertrauen der Kirche und so weiter. Was kann die SPD von denen gewinnen?
Ich meine, dass das Wort Vertrauen hier wieder auf so theologische Weise umdefiniert wurde. Das haben ja schon manche Sprecher jetzt, also auch Viktor zum Beispiel, schon gesagt. Aber ich will da nochmal reinbohren. Und zwar, die Politik ist doch gar nicht geprägt von Vertrauen, sondern von Kontrolle. Und die Leute vertrauen darauf, dass diese Kontrolle funktioniert. Durch die Medien, durch Gerichte, durch die Opposition. Einfach durch Draufschauen, durch die Öffentlichkeit. Dadurch, dass alles tausendmal diskutiert wird und so weiter. Da fliegt dann irgendwie der größte Spindel zumindest mal auf. Ne? Dem wird vertraut oder auch nicht. Aber einfach sagen, ja, wir müssen jetzt, die Leute müssen wieder vertrauen und so, das finde ich völlig irre. Und vor allem, wenn die Leute sehen, dass die Politik ihre Aufgaben löst, ja, das sieht man ja. Ne, da muss man ja dann irgendwie gar nicht vertrauen. Entweder gibt es genug Wohnungen und die Schlaglöcher sind weg in der Gemeinde oder eben nicht. Ende. Und der zweite Punkt ist, dass man wieder zusammen ins Gespräch kommen muss. Also, ich meine, ins Gespräch kommt man ja heutzutage wirklich im Überfluss. Man kann sich ja kaum noch retten von ins Gespräch kommen. Das heißt also, dafür muss man jetzt irgendwie nicht die Gesellschaft reformieren oder irgendwie neue Formate finden. Wer wissen will, was die Kirchen jeden Tag so labern, die können ja auf dem Atheist Media Blog nachlesen. Ne? Das ist ja praktisch. Ne? Also da finde ich, das ist einfach nicht wahr, dass man da nichts hätte. Und die Kirchen selbst haben ja den Dialog mit der Gesellschaft im Wesentlichen abgebrochen. Das war noch nicht die Gesellschaft, das waren noch nicht wir. Gleichberechtigung von Mann und Frau, Gleichberechtigung von Homosexuellen, überhaupt die sexuelle Befreiung, all diese Sachen, da hat sich die Kirche verweigert, die katholische mehr als die evangelische. Und jetzt stehen sie da und sie haben einfach keinen Gesprächspartner mehr. Sie können so laut reden, wie sie wollen, und sie können auch so viele Foren schaffen, wie sie wollen. Sie haben einfach nur noch sich selbst als Gesprächspartner und diejenigen, die gleichzeitig in der SPD sind. Aber im Wesentlichen reden sie mit sich selbst. Und der dritte Punkt war, die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sehe ich überhaupt nicht. Ich bestreite, dass die Kirche eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe hat. Ich will das nicht und ich sehe das auch nicht. In meinem Leben kommen sie nicht vor und ich sehe nicht, dass sie eine Aufgabe haben, die nicht auch säkular zu leisten wäre.
Die Aussage von Herrn Heil ist ja, trotz der zunehmenden Säkularisierung in Deutschland komme den Kirchen eine zentrale gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu. Und das hören wir ja häufig, also es ist ja quasi wie so eine Plattitüdenformel, gerade in dieser Situation, und das ist immer die Situation, die gerade da ist, sind jetzt die Kirchen besonders wichtig, ne? Aber das ist ja eine Christensicht. Die denken natürlich, oh Scheiße, jetzt schwindet der Einfluss der Kirchen immer mehr, das ist schlecht. Aber das ist ja eine innerchristliche Sicht. Und als Politiker müsste man sich doch mal so auch in die anderen Leute reinversetzen. Wenn immer mehr Leute aus den Kirchen austreten oder ihre Kinder nicht taufen lassen und erst recht noch viel mehr Leute sich gar nicht dafür interessieren, also das sind ja quasi Karteileichen, die an den Kirchen gar nicht partizipieren, dann zeigt das doch, dass die meisten Leute mit den Kirchen nichts anfangen können. Und dann kann doch nicht die Schlussfolgerung sein, gerade jetzt braucht man mehr davon, sondern dann müsste man eben diese ganzen Sachen, die ja hier, das werden wir noch sehen, jetzt von den Kirchen alles fordern, ne? Och, was man alles machen muss in Zivilgesellschaft und so weiter. Ja, aber das darf dann nicht nur eine Ausrede sein, um den Kirchen wieder irgendwie Finanzmittel zuzuschustern, sondern da müsste man eben auch mal andere Gruppen fördern. Ist ja wirklich, die Kirche ist ja nun gerade die, die es als letztes bräuchte. Und eine andere Sache, das Thema Vertrauen kam jetzt auch häufig, war ja auch das Leitthema hier dieser Veranstaltung, da dieses Forums Politik und Kirche, Kirche und Politik. Die tun ja quasi so, als könntest du irgendwo so einen Wasserschlauch mit Vertrauen aufmachen, ne? Und dann steigt der Vertrauensspiegel in der Gesellschaft. Das ist doch eine total schwachsinnige Annahme, ne? Also das kommt mir so vor, als würde Herr Heil jetzt denken, ja, wir machen so, wir wursteln so weiter in der Politik und die Kirchen sollen jetzt mal dafür sorgen, dass das Vertrauen in der Gesellschaft irgendwie wieder steigt, ne? Also das ist genauso undurchdacht wie sein dummer Satz da.
Ja, für einen Dialog, da muss man natürlich miteinander reden, und das beinhaltet ja auch, dass man dem anderen zuhört. Wenn so ein Priester halt nun mal da an sein Dogma gebunden ist und dann eine Homo-Ehe zum Beispiel nur so tun kann, als würde er sie machen und es eigentlich nicht wirklich kann, dann ist das kein Zuhören auf die Leute, die das aber wollen in der Gesellschaft, ne? Und damit ist eine Kirche zwar laut, aber inhaltlich stumm und damit dumm.
Jetzt hier eins dieser Schlagworte, an denen die Kirchenprivilegien jetzt wieder aufgehängt werden sollen, habe ich ja vorhin gesagt, ja, also säkulare Schlagworte praktisch, ist Zivilgesellschaft und Vielfalt. Die Co-Sprecherin des Arbeitskreises Christinnen und Christen in der SPD, Kerstin Griese, forderte, die breite Zivilgesellschaft zu stärken, um dem Vertrauensverlust entgegenzuwirken. Vertrauen kann nur wachsen, wenn es diese Vielfalt gibt. So, jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich vorhin dachte. Wenn man jetzt so für den Dialog plädiert, ne? Und die Kirchen haben schon die ganzen Privilegien, die haben die ganzen Zwangssendeplätze im Fernsehen, im Radio, die haben Religionsunterricht. Wenn man dann für Dialog plädiert, dann kann doch die Konsequenz eigentlich nur sein, den anderen außerhalb der Kirchen oder auch den Gegnern der Kirchen mehr Raum zu geben. Und das meine ich hier auch. Also wenn man Vielfalt will und die breite Zivilgesellschaft stärken will, dann kann man doch jetzt nicht die Kirchenprivilegien weiter. Also das passt einfach nicht. Das ist dieses, die wollen die Privilegien erhalten, jetzt nehmen sie sich irgendwas raus, was sich säkular anhört und für viele so irgendwie vernünftig klingt, naja, Zivilgesellschaft und so weiter. Aber es läuft dann offenbar wieder auf die Kirche hinaus. Was haltet ihr davon?
Ja, also die Kirche ist ja jetzt nun nicht gerade dafür bekannt, dass die allzu sehr für Vielfalt ist, ne? die haben ja schon alle möglichen Privilegien und Reichweite, kriegen die geschenkt. Und wir haben ja zum Beispiel immer noch keinen Sendeplatz. Unsere E-Mails werden auch nicht beantwortet vom ZDF. Das ist dann keine Vielfalt, das ist Einfalt.
Hier noch was Lustiges. Frau Griese weiter, Sozialdemokratie müsse wieder lernen, aktiv Vertrauen zu schaffen und Sicherheitsgefühl und Fortschrittsglauben innerhalb der Gesellschaft zurückzugewinnen. Gut, ja, das mag jetzt für die Sozialdemokraten gelten, aber ob die Kirchen jetzt gerade diejenigen sind, die den Fortschrittsglauben vorantreiben, ich habe meine Zweifel. Und jetzt hier wieder so ein Modewort, um die Kirchen irgendwo dran aufzuhängen, Resilienz. Konkrete Vorschläge, um das gesellschaftliche Vertrauen zu stärken, lieferte der evangelische Theologe Peter Dabrock. Um die Demokratie zu stärken, dürften zivilgesellschaftliche Organisationen nicht geschwächt werden, sagte das ehemalige Mitglied im Deutschen Ethikrat. Er forderte die Kirche auf lokaler Ebene aktiv zu werden. Das ist der beste Resilienzfaktor und ein Gegengift gegen den Vertrauensverlust, sagte er.
Ich habe, muss ich leider sagen, auf dem Gebiet auch publiziert und habe mich deswegen auch mit dem Begriff Resilienz ausgesetzt. Und ich muss leider sagen, dass die Kirchen extrem resilient sind. Resilienz ist die Fähigkeit, dass man nach Katastrophen quasi wieder sozusagen in einen Zustand zurückkommt, den man vorher hatte und möglicherweise sogar einen besseren. Und wenn wir jetzt mal in der deutschen Geschichte die Katastrophe anschauen, die letzte, die wir hatten, war der Zweite Weltkrieg. Und wir damit also den moralischen Tiefpunkt der beiden Staatskirchen hier gesehen haben, haben sie es doch geschafft, resilient quasi sich in die neue Bundesrepublik wieder hineinzuzecken und jede Menge Privilegien zu erhalten aus dem Naziregime und auch noch weiter dann in der gesellschaftlichen Debatte so zu tun, als ob sie moralische Meinungsführer sind. Und das ist ein Zeichen von extrem hoher Resilienz. Man muss aber Resilienz nicht als Eigenwert sehen, sondern man muss sich auch fragen, okay, nehmen wir mal an, ich habe einen Parasiten und der ist sehr resilient gegen irgendwelche Behandlungen, dann ist das super für den Parasiten, aber ist das gut für die Gesellschaft, dass die Kirchen hier in der Lage sind, nach Katastrophen quasi wie Unkraut zwischen den wieder hervorzusprießen und alles einzunehmen, bevor irgendwas Nützliches da ist? Nein, es ist kein Wert an sich. Und deswegen, wenn er mal schaut, was haben denn die Kirchen uns gebracht nach dem Zweiten Weltkrieg, außer dass sie dann herausgefunden haben, dass dieses gottgläubige Regime, das neben dem Protestanten-Katholizismus doch eine neue Form der Gottgläubigkeit erfunden hat, dann uns Atheisten alles in die Schuhe geschoben hat und deswegen in irgendwelchen Landesverfassungen dann kommt, auch worauf wir später noch zu sprechen kommen, hoffentlich. Also platzt mir schon wieder die Hutschnur. Tut mir leid, Jörn.
Dieser Peter Dabrock, ne, der da gerade zitiert wurde, Theologe, der gesagt hat, er fordert die Kirche auf lokaler Ebene aktiv zu werden. Also nicht nur, dass der Bischof irgendwie aus der Großstadt irgendwie was verkündet oder im Fernsehen, sondern dass es also vor Ort irgendwie wieder sichtbar wird, weil das eben ein Gegengift sei gegen Vertrauensverlust. Dem kann ich schon was abgewinnen. In so einer Gemeinschaft, in so einer kleinen Gemeinschaft, so ein Stammtisch und so. Ne, wenn da einzelne Leute irgendwie plötzlich schräg drauf kommen und dann irgendwie so Nazisprüche kloppen oder so, ne, die kann man dann vielleicht leichter wieder einfangen als in einer Gesellschaft, wo es diesen Stammtisch nicht mehr gibt und dann findet jeder irgendwie so einen Radikalinski mit gleicher Meinung irgendwie im Internet und so, ne? Und dann fehlt so ein bisschen dieses nahe Korrektiv. Die Gesellschaft neigt dann eher dazu, sich zu polarisieren und zu radikalisieren. Wenn er das so meint, dann kann ich dem was abgewinnen, mit aller Vorsicht. Aber ich glaube, was er meint, ist eher, dass der Pfarrer vor Ort wieder was zu sagen hat und dass er alle Abweichler bei der Stange hält und da sozusagen das Feld bestellt und das Unkraut jätet. Ne? Und das kann ich natürlich nicht gut finden.
Die fordern ja jetzt sich hier praktisch ausdrücklich Kirchenprivilegien, obwohl alles, was die sagen, scheint zufälligerweise sehr förderlich genau für den Erhalt dieser Kirchenprivilegien, also nicht nur Erhalt, sondern vielleicht auch Erweiterung zu sein. Und es wird jedenfalls implizit, werden die Kirchen hier auf so ein Podest gehoben. Oh, die Kirchen sind ja ganz toll und wer weiß, ob die Leute das von alles so gut kommen. Nee, die Kirchen müssen denen da schon mal so ein bisschen auf die Finger schauen oder gucken. Aber was du sagst, Jörn, das ist ja eigentlich die Aufgabe von allen und das hat mit Kirchen überhaupt nichts zu tun. Wenn, also Leute haben halt irgendwie einen Bekanntenkreis. Ne? Das mag jetzt vielleicht bei einem größer und bei anderen kleiner sein. Aber selbst im Internet, wenn sich jemand irgendwie abseitig äußert, dann müssen wir darauf reagieren. Das hat mit den Kirchen überhaupt nichts zu tun. Im Sportverein müsste das so sein, im Freundeskreis, in der Schule, am Arbeitsplatz, ne? Da sehe ich jetzt erst recht nicht, was das jetzt speziell mit den Kirchen zu tun haben sollte.
Also ich finde das interessant, dass der Politiker von Vertrauen spricht. Ich finde, er hat auch das Recht dazu. Nur dieses Vertrauen kommt nicht an den Anfang, sondern das ist der verdiente Lohn, der hart verdiente Lohn. Man sagt ja oft, in Tröpfchen gewonnen und in Eimern verloren, praktisch wenn man den Eimer auskippt, ne, und dann brauchst du die kleinen Tröpfchen, um es wieder zu gewinnen. Und das ist schon mühsam und ein bisschen undankbar, aber so läuft es. Billiger ist es nun mal nicht zu haben. Und wenn er merkt, dass die Bevölkerung nicht mehr vertraut, dann muss er als Politiker eine bessere Arbeit abliefern. Und die Bevölkerung kann ihm auch genau sagen, Punkt für Punkt, woran es liegt. Und die ganzen Umfragen, die es so gibt, und dann nach dem Bischof zu rufen, ist absolut unterirdisch. Also wenn ihm was Besseres nicht einfällt, dann soll er zurücktreten und Platz machen für andere, die das besser können.
Was hier gesagt wird, das könnte man vielleicht stehen lassen, wenn das jetzt, sagen wir, nicht in diesem Kontext gesagt würde. Aber hier geht es ja jetzt konkret um diese komische Plattform Politik und Kirche. Da habe ich den Eindruck, das ist unehrlich, was hier gemacht wird. Weil es geht, wie so oft geht es einem gar nicht um Vertrauen und so weiter. Die greifen sich positiv besetzte Begriffe wie Vertrauen, Zivilgesellschaft und so weiter raus, um das zu begründen, was sie eh schon wollen. Die überlegen sich nicht, was wollen wir eigentlich, mehr Vertrauen in der Gesellschaft, wie können wir da hinkommen. Das haben wir ja jetzt praktisch gerade gemacht, ne? Weil wir ja, unsere Aufgabe ja praktisch ist, mal zu überlegen, okay, was könnte man denn außerhalb der Kirchen noch machen? Ne? Aber die wollen im Grunde, das nehme ich hier so wahr, die wollen die Position der Kirchen in der Gesellschaft festigen oder vielleicht sogar stärken. Und jetzt picken sie sich irgendwelche Begriffe raus, die sich gut anhören, die säkular klingen, um das zu begründen. Und das ist eine typisch theologische Argumentation, ist ja hier vielleicht auch nicht verwunderlich, vom Ende her und dann pickt man sich was raus, was zu dem gewünschten Ergebnis führt. Dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn dann das Vertrauen schwindet. Und diese ganze Argumentation hier in diesem Biotop da, christlich-kirchlichen politischen Biotop, das erhöht mein Vertrauen auch nicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.